Es fing alles in der ersten Klasse an. Jeder hatte seine Schultüte dabei, alle waren glücklich und keiner ahnte, was als nächstes kommen würde. Schon am nächsten Tag spürte man die angespannte Situation. Stress, Angst und Überforderung waren Teil meiner Klasse. Sie waren treue Begleiter, sowohl in der Grundschule, Mittelstufe als auch in der Oberstufe. Jeder war mit ihnen in Kontakt und kannte es nicht anders. Doch war das alles nötig?
So geht es wahrscheinlich auch anderen Schülern, nicht wahr? Heute wollen wir die Thematik Schulstress in Bezug auf das Lernen unter die Lupe nehmen und schauen, ob die Geschichte ein Einzelfall ist. Mein Name ist Mariam Jakob und an meiner Seite habe ich heute die wunderbare Anna Schröder.
Hallo, ich freue mich, dass wir uns heute zu dem spannenden Thema austauschen.
Hi Anna, wie war es denn in deiner Schulzeit? Warst du auch die ganze Zeit gestresst?
Also es gab auf jeden Fall auch stressige Phasen.
Echt? Inwiefern?
Also Klausurenphasen, Prüfungen oder auch einfach nur, wenn du Hausaufgaben gemacht hast und das Ganze versucht hast, mit deiner Freizeit zu vereinen und auch mit deinen sozialen Kontakten. Also das fiel mir schon schwer. Wie war es bei dir?
Ja, bei mir war es auch nicht wirklich anders. Aber was bei mir in der Schule immer interessant war, du konntest wirklich beobachten, wer gestresst war und wer nicht. Und meistens waren die Leute gestresst, die eine bestimmte Note benötigten oder einen bestimmten Notenschnitt für die Traumuni. Daher kann man, glaube ich, gut analysieren, dass Stress immer individuell ist. Aber um genauer zu verstehen, wie sich jetzt nun Stress auf das Lernen auswirkt, müssen wir überhaupt auch verstehen, wie das Lernen funktioniert. Daher stelle ich heute Anna 5 schnelle Fragen zum Thema Lernen und vor allem unser Gehirn. Daher starten wir, glaube ich, einfach mal. Die Frage Nummer 1 ist, was ist denn überhaupt Lernen, Anna?
Also Lernen ist natürlich die kognitive Veränderung, beziehungsweise so wird es definiert. Und beim Lernen entwickeln bzw. stärken und verknüpfen sich auch die Neuronen und deren Synapsen im Gehirn neu. Das heißt, man muss das fürs Lernen tun.
Okay, das ist ja sehr interessant. Du hast ja jetzt schon ein paar Bereiche und Aspekte erwähnt, die wichtig sind für das Lernen. Aber kannst du uns genauer erklären, welche Bereiche im Gehirn nun tätig sind für das Lernen?
Ja, also es gibt natürlich viele Bereiche und das Gehirn ist auf jeden Fall sehr komplex. Aber da hätten wir zum Beispiel den Hypothalamus. Der reagiert auf die Nervenzellen und auf Hormone, hängt mit dem vegetativen Nervensystem zusammen und auch mit Teile des Hormonsystems und hat auch Einfluss auf die grundsätzlichen Körperfunktionen. Dann hätten wir den Hippocampus, der Teil des limbischen Systems ist. Das limbische System ist ein Zusammenschluss aus mehreren Hirnarealen, zum Beispiel die Amygdala und der Hippocampus. Und beim Hippocampus ist es noch so, dass er Bestandteil des deklarativen Gedächtnisses ist. Das heißt, er tut Informationen vom Kurz- ins Langzeitgedächtnis übertragen. Und in der Großhirnrinde sind alle Nervenzellen beinhaltet. Und in dieser Großhirnrinde sind die Assoziationsregionen, die Verbindungen zwischen den Informationen und dem Gedächtnis herstellen.
Okay, das ist ja alles schön und gut, aber wie lernen wir denn jetzt nun genau?
Also natürlich sind die Neuronen im Gehirn ausschlaggebend und es geht darum, die Synapsen und wie sie die Reize und Impulse übermitteln und sich vernetzen und stärker werden. Aber erstmal müssen alle Informationen den Limbus bzw. das limbische System passieren und der Limbus bewertet dann nach bekannt versus unbekannt oder auch wichtig und unwichtig. Und wenn du dann eine Information hast, die uninteressant ist, ist es extrem schwierig für dich, das zu lernen und es fällt dir sehr schwer. Aber wenn es interessant ist, dann sind die Synapsen sogar, sag ich mal, bereit, sich neu zu verknüpfen und es entsteht eine Netzwerkmodulation. Also die Netzwerkmodulation geht auch mit der Engrammierung einher. Und Engramme sind die Veränderungen, welche im gesamten Neuronennetz vorgenommen werden müssen, um eine Information zu speichern. Und alle Engramme zusammen bilden dann das Gedächtnis.
Okay, du hast ja gerade eben den Hypocampus erwähnt. Was meinst du denn damit genau?
Genau, also er ist Bestandteil des deklarativen Gedächtnisses. Und das Gedächtnis kann man quasi aufteilen. Da gibt es dieses sogenannte Mehrspeichermodell, das unterteilt aufgrund der Zeit, in die man sich etwas merken kann. Da gibt es dann 3 Ebenen. In der ersten Ebene, die heißt das sensorische Gedächtnis. Hier kann man sich Sachen nur Millisekunden merken und du kannst nur quasi in die nächste Ebene aufsteigen, wenn du der Information Aufmerksamkeit schenkst. Das heißt, hier ist Konzentration ganz entscheidend. Und im Arbeitsgedächtnis, die 2. Ebene, hast du eine kurzzeitige Speicherung und der Aufenthalt verlängert sich dann nur durch Wiederholen. Und genau die Inhalte liegen hier als Hirnaktivität bzw. also Stimulierung der Neuronen vor. Das 3. ist dann das Langzeitgedächtnis. Das kennt man ja, das ist dann lebenslang. Das ist zum Beispiel die Muttersprache oder auch Kindheitserinnerungen. Hier kannst du die Informationen nur reinbekommen, wenn du es ganz oft übst und ganz oft wiederholst. Und die Informationen kannst du dir natürlich besser merken, je mehr Verknüpfungen du im Hirn überhaupt herstellen kannst. Außerdem brauchst du dafür auch Ruhe und Zeit, das heißt, du benötigst auch Schlaf. Und das kann, wenn man gestresst ist, schon mal auf der Strecke bleiben. Und du kannst dir dann schlechter merken. Und auch durch Emotionen kann man sich Sachen besser merken. Da ist zum Beispiel das Beispiel mit dem Haustier. Jeder weiß noch von seinem ersten Haustier den Namen und wie man mit dem gespielt hat und so weiter.
Das ist ja alles sehr interessant. Bloß stelle ich mir gerade eine Frage. Gibt es eine Möglichkeit, effektiver zu lernen? Das heißt, produktiver und auch viel schneller vielleicht. Wie sieht es denn dann genau aus?
Ja, genau. Also Lernen kurz vor knapp ist eher uneffektiv. Ich meine, das ist ja irgendwo auch klar. Da du das eben kaum wiederholst und dann natürlich auch keine Chance hast, es ins Langzeitgedächtnis zu bekommen. Hier gibt es dann den Fachbegriff, der nennt sich Langzeitpotenzierung. Und das bedeutet, beziehungsweise es beschreibt, was während des Lernens an den Synapsen passiert. Genau, die Langzeitpotenzierung ist also die verbesserte Reizübertragung an den Synapsen. Und es bezieht sich auch auf die neuronale Plastizität, beziehungsweise in dem Fall auf die synaptische Plastizität. Das heißt, das ist die Anpassungsfähigkeit einer Synapse, gesteuert durch die Häufigkeit des Benutzens. Und starkes Benutzen bedeutet dann also eine bessere Übertragung. Das kannst du dir so vorstellen, die Synapsen, das sind ja zwar Spalte, aber die werden dann größer und haben dann quasi mehr Kontaktpunkte. Also nicht wirklich, aber so kann man das quasi ausdrücken. Und das Ganze festigt sich dann auch durch Wiederholungen. Und die Informationen können eben durch die mehr Kontaktpunkte schneller und einfacher übertragen werden. Und es können sogar komplett neue Synapsen entstehen. Kanntest du diese Fakten alle schon?
Um ehrlich zu sein, nicht alle. Also vor allem zum Thema effektiver Lernen. Das fand ich gerade sehr interessant. Und ich glaube auch für die Zuhörer zu Hause war es vielleicht sogar etwas, was sie mitnehmen könnten, um ihr Alltag zu verbessern.
Ja, aber das Ganze hängt natürlich auch, wie ich auch schon teilweise gesagt habe, mit Stress zusammen. Und da bist du ja die Expertin. Also vielleicht willst du uns einfach mal die Stressreaktion erklären.
Diese Frage ist ein wenig komplex. Daher gehen wir einfach die Stressreaktion Schritt für Schritt durch, um die Reaktion komplett zu verstehen. Das heißt, als erstes wird der sensorische Thalamus aktiviert. Durch die sogenannten Stressoren. Stressoren sind im Grunde die Stressfaktoren. Das heißt, die Gründe, warum man gestresst ist. Beispielsweise haben wir eine Mathearbeit, die uns stresst, oder irgendeine Deadline. Und an den Wänden des Thalamus befinden sich Nervenzellkörper. Diese Zellen speichern alle Sinneseindrücke, wie zum Beispiel, was wir sehen, was wir fühlen, hören oder auch die Schmerzempfindungen. Das heißt, alles, was wir erleben, was emotional uns irgendwie begleitet, das wird dort abgespeichert. Und dort werden auch die Reize filtriert. Das heißt, dort wird auch entschieden, wohin sie weitergeleitet werden. Meistens werden sie zur Amygdala weitergeleitet.
Und was ist die Amygdala?
Das ist eine sehr gute Frage. Die Amygdala ist die sogenannte Angstzentrale oder auch unser Stresszentrum. Das heißt, sie erkennt Sinnesreize, analysiert sie und erarbeitet diese Reize und leitet anschließend die Reize an die entsprechenden Stellen weiter. Das heißt, die Amygdala kümmert sich um die Stressreaktion im Körper. Dabei ist ihre Hauptaufgabe das Einstufen der Gefahren. Das heißt, sie entscheidet, wie gefährlich eine Situation ist und das tut sie anhand von Erfahrungen und Erinnerungen. Das heißt, wenn wir mal eine Mathearbeit geschrieben haben und sie etwas schlechter lief, dann haben wir sie als etwas Negatives eingespeichert. Und somit kann die neue Mathearbeit direkt als etwas Negatives in unserem Gehirn abgespeichert werden. Und wenn es sich dann eben um eine Angstsituation handelt und die Amygdala nun entschieden hat, wie gefährlich oder besser gesagt, wie stressig eine Situation ist, dann wird eben unser Körper gestresst. Das heißt, somit wird eben diese Stressreaktion eingeleitet und vermehrt Neurotransmitter oder auch Nervenbotenstoffen. Das sind eben die sogenannten Hormone. Es gibt aber auch spezifische Stresshormone.
Und was sind Stresshormone und welche gibt es?
Also es gibt natürlich ganz viele verschiedene Hormone, die verschiedene Aufgaben besitzen. Einige sind zum Beispiel für die Entwicklung des Körpers und Verhalten zuständig. Andere auch für die Leistungsanpassung des Organismus. Auch bei den innerlichen Stoffwechselvorgängen sind die mitverantwortlich. Daher haben einige eine längere Wirkung, einige eine kürzere. Bei der Stressreaktion sind Adrenalin und Cortisol sehr, sehr wichtig. Das heißt, Cortisol ist für den Langzeitstress zuständig. Es setzt sehr viel Energie frei, da es Glucose freisetzt. Daher steigt auch unser Blutzuckerspiegel. Man merkt auch, wie der Puls steigt. In solchen Momenten spürt man eben auch weniger die Schmerzen. Kann man sich gut vorstellen, wenn man zum Beispiel von einem Hund gejagt wird und dann stolpert. und trotzdem weiterrennt, da man ja immer noch in dieser Situation gestresst ist, spürt man vielleicht nicht wirklich die Schmerzen. Aber später, wenn man wieder in Sicherheit ist, sieht man die blauen Flecke und merkt, wie schmerzhaft sie wirklich sind. Daher spürt man sie einfach im Nachhinein. Unser Herz-Kreislauf-System wird gefördert. Das alles hat das Ziel, den Körper schneller und stärker zu optimieren, um zu überleben. Diese ganze Kettenreaktion stammt übrigens von der Kampf- und Fluchtreaktion. Das alles hört sich ja gut an, aber es gibt ja immer negative Seiten. Cortisol kann über einen längeren Zeitraum den eigenen Körper angreifen. Es kann zu Bluthochdruck führen oder auch Schlafstörungen, Herzerkrankungen, Gedächtnisverluste und Konzentrationsstörungen herbeiführen.
Okay, jetzt hast du ja die ganze Zeit über Langzeitstress geredet. Was ist denn mit Kurzzeitstress?
Klar, Adrenalin ist für Kurzzeitstress bekannt. Das heißt, es wird in der Nebenniere produziert und die Hauptaufgabe ist einfach die kurzfristige Erhöhung der Sauerstoffversorgung der Organe. Das heißt, wir haben mehr Sauerstoff in den Zellen. Glucose wird auch hier freigesetzt. Das heißt, unser Blutzuckerspiegel steigt auch an. Die Bronchien erweitern sich, da wir mehr Sauerstoff haben und unsere Herzfrequenz wird erhöht. Ziel des Ganzen ist es einfach, schneller und stärker zu sein, eben wie beim Cortisol. Die nicht wichtigen Körperfunktionen werden abgeschaltet, um sich besser auf die Gefahr zu konzentrieren. Aber klar hat alles Nachteile. Das heißt, Erschöpfung und Müdigkeit können danach auftreten, was wir auch kennen. Nachdem wir ganz viel gelernt haben und gestresst waren beim Lernen, sind wir meistens sehr, sehr müde und können uns wahrscheinlich auch weniger konzentrieren. Der Blutzuckerspiegel sinkt auch rapide. Das heißt, wir können es vergleichen mit einem Energy-Getränk. Das heißt, jeder von uns kennt ja einen Red Bull, trinkt es und fühlt sich besser denn je. Man fühlt sich einfach energievoll, aber nach einer halben Stunde oder einer Stunde lässt eben die Wirkung nach und man fühlt sich noch müder als zuvor. Und dasselbe funktioniert auch mit Adrenalin so. Das heißt, man ist einfach müde. Aber es kann auch zu körperlichen und seelischen Belastungen kommen. Das heißt, wie bei Cortisol kann es auch zu Herzrasen kommen oder auch Schweißausbrüche. Daher sollte man es eben vermeiden über einen längeren Zeitraum, denn sonst entwickelt es eine Art Langzeitdauer und dementsprechend kommt Cortisol hervor. Aber genug jetzt von den Hormonen, zurück zur eigentlichen Reaktion. Wenn unser Körper eben diese Reaktion hat, das heißt, wir waren jetzt bei dem Thalamus, dann bei der Amygdala. Es gibt nun jetzt zwei verschiedene weitere Versionen. Es gibt entweder eine aktive Reaktion oder auch eine passive Stressreaktion. Bei der passiven Stressreaktion ist es eben ein längerer Weg. Das heißt, erstmal über den Hypothalamus, dann auch wieder bei der Amygdala. Dann schickt die Amygdala einen Reiz aus zur Ausschüttung eines Corticotron-Releasing-Hormon. Das heißt, es ist noch nicht das Cortisol, aber ein Hormon, das zuständig ist, dass Cortisol dann auch produziert wird. Und dieses Hormon wird dann weitergeschickt zur Hirnanhangdrüse und dort wird erst Cortisol eben ausgeschüttet. Bei der aktiven Reaktion ist es ein wenig anders. Das heißt, erst haben wir wieder unser Thalamus, dann die Amygdala. Anschließend verlaufen die Reize rüber zum Rückenmark, vom Rückenmark zur Nebenniere. Und in der Nebenniere, wie schon vorhin erwähnt, wird erst Adrenalin produziert. Und somit haben wir eigentlich die richtige Reaktion des Stresses. Das heißt, unser Körper entscheidet dann, wie er die Hormone verwendet. Wollen wir jetzt uns konzentrieren? Wollen wir wegrennen? Was wollen wir denn genau tun? Was ist jetzt die Lösung, um aus dieser Stresssituation rauszukommen?
Okay, und kannst du jetzt vielleicht nochmal kurz sagen, was der Langzeitstress und der Kurzzeitstress für Unterschiede haben?
Klar, jetzt nochmal in Kurzform. Wir haben beim Kurzzeitstress eine kurze Zeit, das heißt, wir haben weniger Folgen. Und es kann zur Aufmerksamkeit und Konzentration führen, was natürlich positiv ist. Aber es hat auch negative Seiten. Denn es kann zum Beispiel Panikattacken oder Blackouts auslösen. Und wenn man längere Zeit Kurzzeitstress hat, dann entwickelt sich es eben leider zu dauerhaftem Stress. Und dauerhaften Stress kann man auch Langzeitstress bezeichnen. Und beim Langzeitstress ist, wie wir ja gerade gehört haben, eine längere Phase. Und da wird Cortisol ausgeschüttet. Cortisol hat eben eine langsamere Wirkung, aber hält eben länger an. Das heißt, es ist fürs Überleben auf eine längere Sicht gesehen. Und wegen der dauerhaften Anspannung kann es eben zu verschiedenen Schwächungen des Körpers kommen, zum Beispiel Fortpflanzungssystem, Immunsystem oder auch unser Kreislauf wird geschwächt. Und damit verkürzen wir unsere Lebenserwartung. Das heißt, im Grunde ist eben Langzeitstress etwas Negativeres als Kurzzeitstress. Aber ich glaube, genug von der Stressreaktion. Jetzt kommen wir lieber zu den Auswirkungen, denn das ist viel interessanter, glaube ich, für den Laien, denn die Auswirkungen kann man direkt eigentlich fast immer erkennen. Anna, kennst du irgendwelche Auswirkungen von Stress auf den Körper?
Ja, und zwar ist es natürlich so, dass das Herz einfach schneller schlägt und auch stärker. Ich meine, das haben wir alle schon mal bemerkt bei einer Präsentation oder so. Und dann wird auch dadurch mehr Blut gepumpt, das heißt, die Herzkranzgefäße erweitern sich. Die Folge kann sogar im schlimmsten Fall zu einer Verklumpung und Verstopfung von den Herzgefäßen führen. Und das Ganze kann dann so weit gehen, dass dann eine akute Verschließung des Gefäßes entsteht und sogar ein Herzinfarkt im allerschlimmsten Fall entstehen kann. Und die Blutversorgung von Magen- und Darmtrakt wird auch gestört wegen der Verengung der Arterien.
Auch die Lungen werden von Stress beeinträchtigt. Das heißt, zum Beispiel die Bronchien werden erweitert, da wir ja mehr Sauerstoff haben. Das heißt, die Atmung wird schneller und flacher, daher atmet man weniger tief. Und es wird weniger Kohlenstoffdioxid ausgeatmet. Das heißt, es führt zu einem Ungleichgewicht zwischen Sauerstoff und Kohlenstoffdioxid im Körper. Und das führt eben zu einer schlechten Versorgung von Sauerstoff zu den Zellen. Auch die Abbaustoffe verstopfen eben die Transportwege, da sie ja so schnell vorankommen, da jetzt weniger Sauerstoff im Körper ist. Das heißt, es sorgt für eine Störung der Körperfunktion und führt zu Schwächegefühl, Schwindel und Unwohlsein.
Das tut auch die Blutversorgung negativ beeinflussen und es kann dann zu einer Fehlanpassung des Gehirns führen und sogar zu psychischen Krankheiten. Das muss man sich mal vorstellen, das ist voll krass. Okay, genau, das waren jetzt Auswirkungen auf den Körper von Stress. Aber wir können jetzt auch mal noch vielleicht auf die Auswirkungen von Stress aufs Lernen eingehen. Da hätten wir einmal, dass natürlich das Lernen als etwas Negatives eingespeichert werden kann, so wie wir das auch schon mit der Mathearbeit gerade eben als Beispiel hatten. Und dann sinkt natürlich von vornherein die Lernbereitschaft, ist ja irgendwo auch ganz klar. Dann hätten wir auch noch, dass das Speichern eben Ruhe benötigt, was wir ja auch vorhin schon mal gesagt haben und es bei Stress natürlich nicht wirklich geht. Das heißt, mit der Speicherung im Langzeitgedächtnis, das kann man eigentlich schon fast vergessen.
Wie auch vorhin erwähnt, können auch zum Beispiel die Folgen von Langzeitstress auftreten, die eher negativ sind. Das kann zum Beispiel dazu führen, dass wir einen Gedächtnisverlust haben, Konzentrationsstörungen auch wieder vorfinden, alles wegen dem Cortisol. Das heißt, im Grunde, klar, man kann positive Aspekte haben, wie auch schon vorhin erwähnt mit dem Adrenalin, dass wir da eine erhöhte Konzentration haben. Aber wenn es dann auf eine längere Zeit ausläuft, haben wir eben eher die negativen Fakten.
Und dann hätte ich auch noch einen Punkt, und zwar die Konzentration lässt nach und es kommt quasi zu einer Art Fluchtinstinkt. Das heißt, wir sitzen zum Beispiel kurz vor knapp, stellen wir fest, okay, morgen schreibe ich eine Arbeit. Entweder ich kann jetzt natürlich noch voll durchziehen oder eben dieser Fluchtinstinkt quasi, der da einsetzt und sagt, nö, du machst jetzt gar nichts mehr. Was natürlich auch problematisch ist, weil wir in der Schule natürlich auch nicht davor weglaufen können.
Genau,
und jetzt kommen wir auch zu dem nächsten Punkt quasi, wo wir drüber sprechen wollten, und zwar der Stress in der Schule, was es da für Faktoren gibt.
Klar, was uns ja jeden wahrscheinlich irgendwo betrifft, ist Leistungsdruck. Ich glaube, Leistungsdruck kann von uns selber kommen, von der Schule an sich oder auch von unseren Eltern oder auch von höheren Institutionen, wie zum Beispiel die Universitäten. Man kann sich so vorstellen, wenn zum Beispiel jemand zwischen der 2 und 3 steht, hat man dann einen Leistungsdruck von sich selbst, dass man sich denkt, okay, ich muss jetzt die bessere Note kriegen. Daher hängt alles von der letzten Klassenarbeit ab. Oder zum Beispiel, wenn man sich bei einer Top-Uni bewirbt mit einem 1,0er-Schnitt als Vorgabe und man einen 1,5er-Schnitt hat, hat man auch einen Leistungsdruck, wo man sich denkt, okay, ich muss mich verbessern, weil sonst bekomme ich nicht meinen Traumjob. Aber es gibt natürlich auch andere Faktoren, wie zum Beispiel
Konkurrenz, also ist ja auch ganz klar, dass wir gegenseitig auch irgendwo in Konkurrenz stehen, auch wenn das natürlich nicht unbedingt wirklich förderlich ist, wie man sich denken kann. Aber ich glaube, das kennt auch jeder. Das hängt ja auch ein bisschen zusammen mit
dem Vergleich. Das heißt, ich glaube, du meinst auch Vergleich, Anna. Das heißt, wir vergleichen uns alle immer selbst. Entweder vergleiche ich mich mit meiner Nebensitzerin oder ich vergleiche mich mit meinen Eltern oder mit meinen Geschwistern. Es herrscht immer ein Vergleich. Der Mensch ist einfach dazu veranlagt, immer Vergleiche zu ziehen, um somit eine bessere und eine schlechtere Sache zu sehen. Und das ist eben sehr fatal, weil jeder Mensch eben individuell ist und somit andere Stärken und auch andere Schwächen hat als andere. Aber dieser Vergleich kann auch dazu führen, dass man eben
Angst hat. Also ich meine, man kann ja auch, das hat man ja auch oft, ne, vor einer Prüfung, man hat einfach Angst, eben vielleicht auch einfach zu versagen, weil man sich vergleicht mit anderen. Im Prinzip hängen auch alle Faktoren, die wir gerade aufgenannt haben, zusammen. Aber die Angst ist ja auch nochmal so ein Ding, wo wir auch gerade vorhin gesagt haben, dass die Stressreaktion ja quasi auch schon fast wie eine Angstreaktion behandelt wird im Körper. Und deswegen, aber jetzt haben wir so viel geredet. Ich denke, so ein paar praktische Tipps, beziehungsweise Ja, wie man Stress beseitigt, das ist vielleicht für jeden gut zu wissen. Und ich denke, da sollten wir auf jeden Fall noch ein bisschen drüber sprechen. Willst du vielleicht anfangen?
Also klar, wenn man sich es eben vorstellt, man ist einfach gestresst, aber man muss vielleicht die Ursachen betrachten. Warum ist man überhaupt jetzt nun gestresst? Ist man gestresst, weil es wirklich keine andere Wahl gibt? Oder ist man gestresst, weil man selber unfähig war, früh zu lernen und zu organisieren? Und um ehrlich zu sein, klar, die Antwort gefällt nicht jedem, aber meistens ist man selber dran schuld. Klar, man kann es nicht leugnen, manchmal gibt es stressige Situationen, die man nicht vermeiden kann in der Schule. Aber die meiste Zeit liegt es einfach nur an uns. Wir prokrastinieren, liegen lieber im Bett rum, hängen an unserem Smartphone und fangen sehr spät an mit dem Lernen und organisieren uns meistens sehr schlecht. Das heißt, einfach eine To-Do-Liste zu schreiben, klar, ist hilfreich, aber wenn man sie nicht verfolgt, dann ist es eben kontraproduktiv.
Also man braucht auf jeden Fall eine gewisse Disziplin, aber man könnte natürlich auch zum Stressabbau Sport benutzen. Ich meine, jeder weiß, dass man sich, keine Ahnung, nach einer Runde joggen oder wenn man sich so richtig ausgepowert hat, einfach freier fühlt und auch den ganzen Stress loslassen kann und auch irgendwie den Kopf frei bekommt. Und ich denke, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Methode, die ihr alle easy anwenden könnt zu Hause.
Und klar, wahrscheinlich klingt es wie ein Mutti-Tipp gleich, aber eine gute Ernährung ist das A und O für alles. Egal ob beim Lernen, ob beim Gestresstsein. Wenn man sich gut ernährt, kann es eben weniger zu diesen fatalen Folgen kommen, da man einen gesunden Körper hat und somit auch sich besser konzentrieren kann auf das Wesentliche und weniger krank ist.
Und dann haben wir noch einen Tipp und zwar, der ist ein bisschen, vielleicht am Anfang denkt man sich so, oh nee, aber ihr müsst wirklich auch mal Meditation ausprobieren. Ihr kommt dadurch total herunter, könnt euren Kopf ein bisschen herunterschalten. Es ist ähnlich wie im Sport, man wird freier, kann seine Gedanken ein bisschen loslassen und kann auch mal wirklich seine Atmung wieder vertiefen, was wir ja gesagt haben, was in stressigen Situationen echt schwierig sein kann.
Und klar, vielleicht klingt es jetzt für einige ein bisschen blöd, Meditation, weil sie es noch nie gemacht haben, aber für den Anfang reicht schon mal Reflexion, wenn man sich einfach mal hinhockt und überlegt, warum bin ich jetzt gestresst? Manchmal hat man überhaupt keinen Grund, um gestresst zu sein. Manchmal denkt man sich einfach die ganze Zeit und macht sich einfach verrückt durch Gedanken und es gab nie einen Grund, warum man gestresst sein sollte. Und falls es doch einen Grund gibt, kann Reflexion dazu führen, eben weniger gestresst zu sein. Das heißt, man merkt, okay, ich sollte vielleicht früher lernen oder okay, ich sollte jetzt vielleicht mehr Sport machen.
Ja.
Und allein diese Reflexion ist schon ein Schritt zur Besserung. Und auch dem Herrn von vorhin nochmal einfach deine Geschichte hier anzuknüpfen. Was wichtig ist, ist, glaube ich, dass man immer selbst davon ausgeht, dass man gestresst ist. Klar gibt es einige Momente, wo jemand schon mal sagt, ey, du siehst gestresst aus. Aber im Grunde denkt man sich ja die ganze Zeit, oh, ich bin jetzt gestresst. Vielleicht ist man ja gar nicht gestresst. Ja. Und ich glaube, Stress sollte kein Teil des Schulalltags sein. Außer man benötigt es und denkt sich so, okay, ich kann nicht ohne Stress arbeiten. Dann baut man sich eben selber Stress auf. Aber selbst das kann man irgendwie raustherapieren, in Anführungszeichen. Das heißt, irgendwann ist man eben so organisiert und so motiviert auch, weil es hat ja auch alles mit Motivation zu tun, dass man eben sich denkt, okay, egal, heute geht es mir ein bisschen schlechter, ich ziehe durch, dafür bin ich weniger gestresst. Und ich glaube, die Schule könnte auch ohne Stress funktionieren. Was sagst du dazu, Anna?
Ja, das denke ich auch. Ich denke, wie wir auch schon gesagt haben, vielleicht reden wir uns auch selber quasi ein, dass wir gestresst sind. Und wenn wir nicht gestresst sind, dass es falsch ist. Also
eben.
Wir gehen schon mit der Erwartungshaltung in die Schule. Ich muss gestresst sein, aber das müsst ihr nicht, Leute. Kommt mal ein bisschen runter. So, zur Erfrischung am Ende dachte ich, wir könnten noch eine Runde Entweder-Oder spielen. Was sagst du dazu?
Klar, warum nicht?
Also ich habe mir hier 5 Fragen überlegt, beziehungsweise 5 Entscheidungsfragen. Ich würde einfach mal anfangen und dann frage ich dich mal. Also, würdest du lieber entweder einen ganzen Tag komplett gestresst sein, so richtig intensiv, oder eine Woche jeden Tag so ein bisschen leicht?
Okay, die Frage ist ein wenig schwierig, um ehrlich zu sein. Aber ich glaube, ich würde mich eher dafür entscheiden, einen Tag komplett gestresst zu sein und dafür 6 Tage zu chillen oder weniger gestresst zu sein. Das heißt, dann bin ich einfach an einem Tag kaputt mäßig und am nächsten Tag geht es mir hoffentlich wieder besser. Wie ist es bei dir?
Ich weiß gar nicht genau, wie ich das machen würde, aber das Ding ist halt, an diesem einen Tag hätte ich wahrscheinlich einen richtigen Mental Breakdown. Deswegen, ich wüsste nicht, ich glaube, ich könnte fast besser umgehen mit der einen Woche leicht gestresst. Also ich glaube, ich würde lieber eine Woche leicht gestresst sein.
Ja, verständlich. Dann übernehme ich mal die nächste Frage und zwar... Entweder Meditation zum Stressabbau oder Sport?
Also ich finde die Frage auf jeden Fall ein bisschen schwierig zu beantworten. Also sie haben mir auf jeden Fall beide schon geholfen mit der Stressbewältigung. Aber ich glaube, es kommt drauf an. Also wenn ich jetzt wirklich einen ganzen Tag komplett gestresst wäre, dann würde ich wahrscheinlich Sport machen. Und wenn ich eine Woche leicht gestresst wäre, würde ich wahrscheinlich meditieren. Was würdest du wählen?
Also um ehrlich zu sein, glaube ich, dass bei mir eher Sport meine liebere Wahl wäre. Einfach um den Block joggen oder vielleicht ein bisschen boxen. Wäre, glaube ich, für mich als Stressventil auf jeden Fall angenehm. Aber ich verstehe auch deine Sicht. So, hast du vielleicht eine Frage für mich jetzt?
Ja, und zwar als Stressauswirkung. Also man kann es klar sich nicht aussuchen, wie sich der Körper auf Stress reagiert. Aber hättest du lieber schnellen Herzschlag oder eine Verstopfung der Transportwege und somit Schwindel, Unwohlsein und ein Schwächegefühl?
Da ich ja schon Asthma habe, möchte ich nicht meine Atmung verschlechtern. Deswegen würde ich wirklich einfach einen schnelleren Herzschlag auswählen. Wäre wahrscheinlich in meinem Fall am angenehmsten, wenn ich die anderen Versionen oder die anderen Möglichkeiten betrachte. Wie ist bei dir?
Ich würde auch den schnelleren Herzschlag nehmen, weil ich denke, dass man auch dann quasi mit der richtigen Atmung das auch besser handeln kann.
Ja, da stimme ich dir zu. So, Frage Nummer 4. Also, entweder Stress von außen oder sich selber welchen aufbauen?
Naja, also ich denke mal so, dadurch, dass ich mir den ja selber aufbaue, habe ich ja schon auch irgendwo die Kontrolle darüber, was auf jeden Fall gut ist. Allerdings denke ich, wenn ich mir selber Stress aufbaue, dann habe ich wahrscheinlich auch einen gewissen Zeitdruck und habe wahrscheinlich auch gar keine Möglichkeiten mehr. Also die Frage finde ich gerade echt schwierig. Ich weiß nicht, was würdest du machen? Ich kann mich gerade echt nicht entscheiden.
Ja, als ich mir die Frage überlegt habe, war ich auch so im Zwiespalt. Aber um ehrlich zu sein, habe ich mich dafür entschieden, dass ich lieber selber Stress aufbaue. Weil da habe ich ja immer noch die Möglichkeit, selber zu entscheiden, wie gestresst ich sein möchte. Mhm. Und da ich aus Erfahrung eigentlich weiß, dass Stress von außen mich meistens am meisten stresst. Da ich weiß, okay, zum Beispiel eine Deadline oder eine Klassenarbeit, da habe ich ja keine andere Wahl. Aber wenn ich Stress von selber aufbaue, kann ich es auch viel leichter abbauen.
Ja, das stimmt. Und dann noch die fünfte Frage, die letzte Frage. Hättest du lieber deine Informationen, die du gelernt hast, im Langzeitgedächtnis gespeichert und musst dafür viel Zeit und viele Wiederholungen investieren? Oder lieber im Arbeitsgedächtnis, wo du dann weniger Zeit dafür aufbringen musst?
Die Frage ist sehr gut. Um ehrlich zu sein, würde ich lieber eher aus dem Langzeitgedächtnis alles eben wiederholen und auch da die Zeit investieren. Aber da mir meistens die Zeit und auch, um ehrlich zu sein, die Lust fehlt, Sachen häufiger zu wiederholen, muss ich ehrlich zugeben, dass ich im Alltag eher mein Arbeitsgedächtnis verwende, vor allem in der Schule. Daher muss ich jetzt fair sagen, dass es wahrscheinlich ein Wunsch ist mit dem Langzeitgedächtnis, aber in Realität gehe ich lieber zurück zum Arbeitsgedächtnis. Wie ist es bei dir?
Ja, also das kann ich auf jeden Fall gut verstehen. Ich versuche es immer ins Langzeitgedächtnis, meine Informationen zu bekommen. Aber klar, ne, es ist teilweise sehr anstrengend und aufwendig. Also das kann ich auf jeden Fall verstehen. Ich würde wahrscheinlich auch mir wünschen, alles im Langzeitgedächtnis zu behalten.
Ja, das kann ich auch relativ gut verstehen. Ich glaube, die Fragen waren sehr gut, sehr erfrischend an dieser Stelle. Und somit beenden wir die Rubrik Entweder-Oder.
Und jetzt noch meine eigene Meinung zu Stress zu sagen. Man kann definitiv auch positiv Stress für sich anwenden, wenn man sich selber darüber im Klaren ist und auch bewusst damit umgeht. Aber man soll das definitiv nicht übertreiben und Piano machen.
Also ich kann mich da nur anschließen. Das Problem ist, Stress ist vorhanden. Es ist jetzt keine Sache, die wir uns einfach wegdenken können. Klar, Stress ist vorhanden. Und wie wir auch gerade gesehen haben, es gibt eine Reaktion. Und diese Reaktion beeinflusst eben das Lernen. Da eben, wie schon Hannah vorhin ja erklärt hat, das Lernen dafür da ist, dass man eben Ruhe benötigt. Und eben die Stressreaktion genau das Gegenteil ist. Das heißt, die zwei sollten eigentlich keine Komponenten sein. Klar, was wir immer wieder erwähnen müssen, es hat auch Vorteile. Aber die Vorteile überwiegen auf keinen Fall die Nachteile. Die Nachteile sind eher fatal. Und klar, wenn man aufmerksam ist und auch konzentriert, was eben durch Adrenalin zustande kommt, hat man vielleicht für eine Stunde eben oder für mehrere Stunden kurz diesen Boost. Aber im Nachhinein kann es zu viel schlimmeren Nachteilen kommen. Und diese Konzentration kann man sich eben auch durch andere Aspekte holen, außer Stress. Was eben im Grunde einfach nur eine Zusammenfassung ist, dass Stress nicht wirklich hilft beim Lernen. Also das ist meine Meinung und wenn man es auch mathematisch anschaut, überwiegen da die Nachteile.
Ja.
Und ich glaube, da haben wir auch einen Appell an die Schulen.
Nicht nur an die Schulen, sondern einfach an alle Leute. Und zwar, Stress ist mit Vorsicht zu genießen.
Das heißt, Leute, klar, ihr könnt manchmal gestresst sein. Es geht auch nicht anders. Aber falls ihr gestresst seid, also wirklich einfach mit Vorsicht genießen.
Ja.
Wie es Anna schon gesagt hat. Und ja, ich glaube...
In diesem Sinne...
Leute, ich hoffe, ihr seid nicht gestresst gewesen bei dieser Folge. Genießt euer Leben. Das Leben ist viel zu kurz, um die ganze Zeit gestresst zu sein.
Aber echt.
Ich glaube, die Schule ist auch eine schöne Zeit. Man sollte es einfach genießen.
Ja.
Noten sind nicht alles im Leben. Klar, Noten sind wichtig, aber nicht alles. Bleibt gesund und vielen Dank fürs Zuhören.
Tschüss.